Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit mal ein bisschen anderen Thema, über das wir schon in der Vergangenheit immer wieder mal so kurz gesprochen haben, aber nie richtig ausführlich. Ich habe letztens in meiner Story eine Umfrage gepostet in Instagram und habe geschrieben, kennst du das Gefühl, dass du in Bezug auf dein Wohlbefinden nicht wirklich ankommen kannst? Und da haben 92% mit Ja geantwortet. Was hat es jetzt mit der Folge zu tun? Meiner Meinung nach spielt das Body Image, über das es heute in der Folge gehen soll, eine richtig, richtig große Rolle dabei, weil wir müssen uns halt mal die Frage stellen, wie wollen wir uns jemals wohlfühlen, wenn wir das nicht berücksichtigen? Weil so viele Leute haben einen sehr niedrigen Körperfettanteil und sind auch fit, haben eine gute Muskulatur und fühlen sich trotzdem nicht wohl. Und wenn dieses, also wenn, wie man körperlich aussieht sozusagen, wenn man Muskelmasse hat, niedrigen Körperfettanteil hat und so weiter, wenn das dazu führen würde, dass man sich automatisch wohlfühlt, dann würden vermutlich nicht so viele auch in meiner Story Ja angekreuzt haben. Und bei diesem Thema Body Image und generell, was ich euch ja auch viel in dem Content vermitteln will, geht es auch um Realismus, um einfach wegzugehen von diesen Extremen. Und da ist auch wichtig, dass man nicht denkt, okay, niemand soll jetzt mehr fit aussehen oder Krafttraining machen und das alles. Und mir ist es ja auch persönlich selber wichtig, für mich. Aber das heißt nicht, dass man das andere Thema einfach ignorieren sollte. Und ob man eben zufrieden mit dem Körper ist, das spielt eine Rolle, ja, wie man so, also wie man fitnessmäßig sich da wohlfühlt, so mit der Muskelmasse, generell einfach die Körperzusammensetzung. Da auf, also auf jeden Fall, das betone ich auch immer wieder. Aber zusätzlich ist ein gutes Body-Image essentiell. Und deswegen sprechen wir heute in der Folge darüber, was die Gründe für ein negatives Body-Image sind und was man dagegen machen kann. Wir schauen uns jetzt im theoretischen Teil erstmal an, was überhaupt Body-Image-Issues oder Probleme sind, wo die entstehen. Und dann im zweiten Teil im Coaching-Corner-Segment schauen wir uns auch konkret an, was man dagegen machen kann. Also erstmal kurz zur Definition, was ist Body-Image? Das ist einfach im Endeffekt das, wie wir über unseren Körper denken, wie wir ihn fühlen und wie das unser Handeln beeinflusst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz am Schluss, also ein wichtiger Nebensatz, weil die Art und Weise, wie wir uns fühlen, beeinflusst eben unser Handeln. Und das ist auch das, also erstens das Fühlen, aber auch das Handeln, was dann unsere Lebensqualität beeinflusst. Und das kann sich in verschiedensten Formen äußern, ja, so ein negatives Body-Image, das kann Unzufriedenheit mit dem Körper sein, Reduzierung vom eigenen Selbstwertgefühl auf den Zustand des Körpers, das heißt, ich fühle mich nur gut und ich bin nur selber was wert, wenn mein Körper einem entsprechenden Standard entspricht. Regelmäßiges Bodychecking kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr eine Entscheidung beim Essen trefft, irgendwie seid zu Hause, überlegt, ob ich das jetzt essen soll oder nicht und schaut erstmal euren Körper an. Oder ihr trefft irgendeine andere Entscheidung und macht es vielleicht sogar noch öfter. Oder wiegt euch ganz, ganz oft. Vermeidung des Körperbildes, auch eine ganz, 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 ganz typische Äußerung von diesen Problemen. Das heißt, und ich denke, das ist sogar das Prävalenteste, Tragen von weiter Kleidung, Verdecken von Spiegeln und so weiter. Also, dass ich das Körperbildnis, das ich habe, gar nicht so wirklich wahrnehme. Und das wird ja teilweise sogar manchmal als Empfehlung ausgesprochen, was vielleicht so symptomatisch ein bisschen helfen kann in so einer Situation, aber auf Dauer definitiv nicht die Lösung ist. Und es ist ja generell wichtig, dass wir immer von beiden Seiten kommen. Das sage ich euch ja immer. Ursache und Symptombehandlung. Nie nur Symptombehandlung und auch nicht nur die Ursache behandeln, weil dann habe ich meistens in der akuten Situation oder auch auf so einer Tages- und Wochenebene, bis ich dann eben die Ursache im Griff habe, immer noch eine sehr, sehr schlechte Lebensqualität, weil ich halt mit den Symptomen einfach die Symptome nicht im Griff habe. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn jetzt jemand irgendwie Schmerzen hat und dann macht man irgendwie eine Physiotherapie, um dann diese Schmerzen in den Griff zu bekommen, macht es ja trotzdem Sinn, dass ich, bis ich diese Schmerzen in den Griff bekommen habe, vielleicht ein Schmerzmittel nehme oder irgendwas anderes mache. Also es macht schon Sinn, bei solchen Sachen immer auch die Symptomatik zu behandeln. Reden wir auch oft beim impulsiven Essen drüber, ja, dass es Strategien gibt, was mache ich in der Situation akut, aber was kann ich auch machen, dass es gar nicht erst auftritt. Und deswegen dieser Tipp, an einem schlechten Body-Image-Tag irgendwie weite Kleidung zu tragen oder sich nicht zu oft im Spiegel anzuschauen, hilft vielleicht ein bisschen bei der Symptomatik, sich dann nicht noch weiter reinzusteigern. Aber wenn ich das immer mache und diesem negativen Body-Image dadurch immer aus dem Weg gehe, dann ist das meiner Meinung nach, wenn das als einziger Tipp gegeben wird, kein guter Tipp, weil das dazu führt, dass ihr ja euren Körper an diesem Tag nicht wertschätzt und dass ihr an diesem Tag definitiv euch auch mit dem schlechten Body-Image zufrieden gebt, obwohl das was ganz Normales ist, dass man sich nicht jeden Tag gleich fühlt. Und dazu kommen wir später auch nochmal. Wo kann sich es noch äußern? Angst vor Gewichtszunahme, das ist auch so ein ganz, ganz klassisches Body-Image-Problem, ja, dass ich denke, okay, also dass so eine Angst entsteht und ich denke, okay, ich nehme jetzt in einer bestimmten Situation zu und dann intensivieren sich die Gedanken und spiegeln dann eben auf den Körper zurück. Und auch dieses Thin Ideal, also dass ich nur glücklich bin, wenn ich dünn bin. Und gerade dazu kommen wir jetzt auch gleich nochmal. Also das ist jetzt so ein bisschen die Definition gewesen, dass ihr so ein bisschen greifen könnt, was überhaupt das Body Image, das Körperbildnis bedeutet und wo da Probleme entstehen können. Wieso ist das Body Image so wichtig? Ich habe jetzt ja vorhin schon mal die Lebensqualität und das alles angesprochen. Und ich denke, das ist so das Erste, was offensichtlich ist. Klar, meine Lebensqualität ist eingeschränkt, wenn ich ein schlechtes Selbstbildnis habe, weil ich mir immer wieder Sorgen mache, immer wieder Gedanken um meinen Körper kreisen und es einfach nicht schön ist, wenn ich da nicht zufrieden bin, wo ich bin. Das ist ja jetzt so erstmal die Gefühlsebene, wie sich das alles anfühlt. Aber das Problem ist, dass das Ganze noch weitergehen kann und andere Probleme verursachen kann, weil man ganz, ganz klar in der wissenschaftlichen Literatur sieht, dass das Body Image der Hauptfaktor der meisten Essstörungen ist. Und das heißt es nicht, dass jede Person, die ein schlechtes Körperbild hat, also ein schlechtes Body Image, direkt eine Essstörung entwickeln kann oder eine hat. Aber es ist ein Risikofaktor. Und es geht einfach darum, gerade bei Essstörungen, weil die so prävalent sind in der heutigen Zeit, das Risiko zu minimieren. Und ihr seid einfach gut geschützt davor, oder auch wenn ihr aktuell nicht so ein gutes Essverhalten habt, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr an eurem Body Image arbeitet, auf eine gute Art und Weise. Wie gesagt, im Coaching-Corner-Segment sprechen wir dann nochmal drüber. Aber seid euch dessen bewusst, dass man dieses Thema nicht einfach ignorieren sollte und dass das Body-Image definitiv wichtig ist. Es hat auch oft nichts mit einer mangelnden Gesundheit zu tun. Also allein schon deswegen ist es wichtig, weil es oft unberechtigte Sorge über Gewicht und Körperzusammensetzung ist. Also meistens sind diese Gedanken, die man hat, total unberechtigt. Weil natürlich, wenn man jetzt Übergewicht hat und auch aufgrund von der Gesundheit, also dem gesundheitlichen Aspekt, ja, das ist ja nur ein Risikofaktor. Das heißt nicht, dass sobald man Übergewicht hat, man super ungesund ist, aber es ist ein Risikofaktor von vielen, definitiv, auch wenn viele was anderes erzählen wollen. Ja, aber Übergewicht ist einfach ein Risikofaktor für bestimmte gesundheitliche Probleme. Und natürlich, wenn ich das habe, dann ist es, finde ich, ein bisschen verständlich, dass man auch mit dem Körperbild vielleicht nicht zufrieden ist, weil man es ja auch mit einer negativen Gesundheit assoziiert. Und das mag ja dann auch zu einem gewissen Grad okay sein, auch wenn es vielleicht nicht der beste Ansatz ist, an die Sache ranzugehen. Man sollte dann auch selbst in so einer Situation, finde ich, an einem positiven Body-Image arbeiten. Aber gerade dann, wenn man ja eigentlich gesund ist und auch diesen Risikofaktor rausgenommen hat, dann ist es eine total unberechtigte Sorge, weil es ja dann eine reine oberflächliche Sache ist, die natürlich nicht so leicht abzugrenzen ist, weil es auch ganz, ganz klare Ursachen gibt, wieso ihr so oft negativ über euren Körper denkt und warum viele von euch sich jetzt auch da in diesen Statistiken wahrscheinlich wiedererkennen werden, warum sich das eben so einprägt, weil das Ganze fängt schon im Teenageralter an. Und logischerweise beeinflusst es dann unser späteres Leben, wie bei so vielen anderen Sachen auch. Heißt nicht, dass es für immer in Stein gemeißelt ist. Unser Gehirn ist plastisch. Wir können auch Verhaltensweisen, Denkmuster, wir können das alles wieder verändern. Aber es ist definitiv was, was sich oft schon im Teenageralter einprägt und wo wir da beeinflusst werden. In einer Studie, die habe ich heute schon mal in meiner Instagram-Story gepostet, da hat man gesehen, dass deutsche jugendliche Mädchen also ein Drittel von den befragten Mädchen einen BMI von weniger als 18 als idealen weiblichen Körper eingestuft haben. Unter 18,5 gilt als untergewichtig. Und das zeigt schon diese krasse Diskrepanz von dem, was vielleicht als ideal in Anführungszeichen angesehen werden sollte und dem, was dann als ideal angesehen wird. Also viele junge Mädchen sehen einen untergewichtigen Körper als ideal an. Und das zeigt ja schon, wo so ein bisschen das Problem liegt. Und das geht dann auch weiter. In anderen Studien hat man gesehen, dass fast 70% der erwachsenen Frauen angeben, sich auch aufgrund ihres Körperbildes von Aktivitäten zurückzuziehen. Also hier sieht man auch ganz, ganz klar in der Wissenschaft, dass diese eingeschränkte Lebensqualität nicht einfach nur so ein, ja, könnte ich jetzt auch einfach nur sagen können. Man muss ja auch immer, finde ich, sowas belegen, weil vielleicht erscheint es erstmal logisch, aber wenn es dann vielleicht faktisch gar nicht so ist, dann müsste man sich auch überlegen, ist es denn so schlimm, wenn ich schlechtes Körperbildnis habe oder ist es einfach nur ein bisschen Nerven in der Situation? Aber es gibt tatsächlich ganz klare Daten, die zeigen, dass wir auch unsere Aktivitäten einschränken. Und vielleicht habt ihr das sogar selber schon mal bemerkt. Und das ist ja auch was jeder so aus dem Leben kennt, selbst nicht von sich selber, von Freunden, dass irgendwie Leute Situationen meiden, weil sie irgendwie sich nicht wohlfühlen und so weiter. Und das ist natürlich was die Lebensqualität dauerhaft sehr, sehr einschränkt und auch andere Folgen dann mit sich bringen kann, logischerweise. Also soziale Isolation und. Also das ist ja immer so ein Root Cause, der dann so ein bisschen weitergeht. Es gab eine Schweizer Studie mit 1000 erwachsenen Frauen, Alter 30 bis 74 Jahren. Und da haben 73% der Frauen, die in einem normalen Gewichtsbereich lagen, angegeben, dass sie, also von diesen 73% der Frauen, oder anders muss man sagen, 73% der Frauen waren im normalen Gewichtsbereich. Und mehr als 70% dieser Frauen hatten den Wunsch, dünner zu sein. Das heißt, ein Großteil der Frauen waren im normalen Gewichtsbereich, aber trotzdem hat über 2/3 der Frauen haben den Wunsch gehabt, dünner zu sein. Und der Trend, der gilt auch für ältere Frauen, also wenn man andere Studien anschaut, da sieht man auch, dass Frauen über 65 Jahren ähnliche Tendenzen haben. Ja, also mit diesem Wunsch, dünner zu sein, obwohl sie ein normales Gewicht hatten. Und hier auch nochmal ein Reminder Richtung Folge 211 war das. Hieß Q&A, Geschmacksveränderungen durch Süßstoffe, attraktive körperliche Merkmale und mehr, falls ihr die Podcast-Folge so suchen wollt. Da haben wir auch über die Attraktivitätsmerkmale gesprochen. Und da habe ich auch so einen kleinen Disclaimer gegeben, habe gesagt, hey, wenn ihr so ein bisschen Body-Image-Probleme habt, dann überlegt euch selber, ob ihr das anhören wollt oder nicht, weil wir das ja wirklich auf evolutionsbiologischer Sichtweise betrachtet haben, was denn bei Frauen attraktive körperliche Merkmale sind. Und da gehen wir jetzt nicht hier konkret drauf ein. Falls euch das interessiert, hört euch die Folge an. Aber warum ich das hier nochmal reinnehme und auch den Reminder in die Folge mache, ganz klar sieht man, dass Attraktivität auch durch gesellschaftliche Normen beeinflusst wird. Und dazu kommen wir jetzt dann auch gleich hier in dem theoretischen Part nochmal. Also ob jetzt eher schlank oder füllig, was halt als so ideal immer dargestellt wird in der Gesellschaft. In knappen Nahrungskulturen, ja, kennt jeder, dass da Fülle Wohlstand signalisiert. Und bei uns in westlichen Kulturen, wo der Überfluss da ist, da wird eher Schlankheit mit einem höheren Status assoziiert. Was aber hier interessant ist, warum ich das nochmal hervorheben wollte, Frauen bevorzugen tendenziell eine schlankere Figur für sich selbst und glauben auch, dass Männer noch schlankere Figuren bevorzugen. Wenn man dann aber Männer in Studien darum betet, die bevorzugte weibliche Figur auszuwählen, dann nehmen die meistens Figuren mit einem durchschnittlichen BMI. So. Und das widerlegt ja eigentlich auch die Annahme von Frauen, dass Männer extrem dünne Frauen als ideal einstufen. Das heißt, Frauen haben eine Diskrepanz von dem, was sie denken, was sozusagen das Ideal ist, und von dem, was dann Männer als ideal einstufen. Also diesem Fakt sollte man sich auch immer bewusst sein, dass hier nochmal die Erwartungshaltung immer höher ist, als dann das Ideal in der Regel ist. Und dann muss man sich ja nochmal eine Ebene darüber überlegen, ob denn ich diesem Ideal unbedingt entsprechen muss. So, das heißt, wir haben ja zwei Ebenen eigentlich, die dafür sprechen, dass sich viele viel zu viel unberechtigte Sorgen über ihr Gewicht und ihre Körperzusammensetzung machen. Und im Endeffekt ist das Fazit von diesem ersten Teil jetzt, dass die Prävalenz unumstritten ist. Und ich denke, das muss ich euch nicht sagen. Also Body-Image-Probleme sind einfach extrem präsent. Und ich werde auch versuchen, das immer und immer mehr in meinen Content und in alle Empfehlungen und alles, was ich hier mache, zu implementieren. Das mache ich schon in der Vergangenheit. Wir sprechen ja immer, wenn es um irgendwelche Sachen geht, wir sprechen immer darüber, über das Essverhalten, und wir werden auch in der Zukunft noch mehr über solche Sachen wie Body Image und einfach Realismus sprechen, weil ich bin mittlerweile auch, man entwickelt sich ja logischerweise auch weiter, also die Sachen, die ich jetzt vielleicht vor 3 oder 4 Jahren empfohlen habe, die würde ich jetzt immer noch vom Grund her wahrscheinlich so empfehlen, die meisten Sachen, aber oft nochmal mit einem anderen Kontext. Also irgendwann dieses Gebilde, was ich da für euch darlege, das schließt sich auch für mich immer und immer und immer mehr. Und ich habe halt gerade in den letzten 6 bis 12 Monaten gemerkt, dass dieses Thema gerade Realismus im Körperbild und vielleicht nicht immer den Idealen entsprechen, aber das zu vereinen auch mit körperlichen Zielen, weil die haben ja auch viele, also nicht so dieses Extreme, wo dann viele sagen, ja, es ist im Endeffekt scheißegal, wie du aussiehst, Hauptsache du fühlst dich wohl, weil das ist immer leichter gesagt als getan. Diese gesellschaftlichen Normen, die können wir einfach nicht so mit einem Schnips wegmachen. Und was ich versuche, ist, dass ich das für euch immer alles in Einklang bringe, sodass wir einfach die reale Welt berücksichtigen, so wie sie ist, und uns kein Traumschloss malen und sagen, ja, also ich merke das halt auch auf dem Coaching, es würde niemandem was bringen, wenn ich sage, ja, fühl dich halt wohl, wenn die Person einfach sich nicht wohlfühlt und einfach körperlich was verändern will, aber das noch in einem realistischen Raum ist und auch kein ungesunder Raum, dann ist es meiner Meinung nach nicht zielführend, einer Person von einer körperlichen Veränderung abzuraten, sondern dann ist eher meine Aufgabe zu schauen, okay, wohin, also bis wohin können wir das sozusagen pushen für die Person, ohne dass es sich negativ aufs Essverhalten und ins Body-Image auswirkt. Das ist mein Ziel. Und das möchte ich auch mit dem Content hier für euch machen, dass wir das, also ich versuche das ja immer zu verbinden, und ich denke, das merkt ihr auch, das ist ja auch das Feedback, das ich von euch bekomme, den Druck rauszunehmen und alles, aber in der Zukunft will ich das noch mehr machen, noch besser eigentlich. Also ich will meine Standards dann noch mal ein bisschen mehr erhöhen, dass ich noch mehr an alle möglichen Situationen denke, um dieses Thema eben zu berücksichtigen. So, und jetzt, bevor wir diesen theoretischen Teil abschließen und dann auch bald in die Praxis übergehen, noch eine wichtige oder ein wichtiger Part, eine wichtige Sache, und zwar Body Image und Social Media. Das Erste, was jetzt hier kommt, hat nichts mit Social Media zu tun, aber mit Medien, und greift nochmal so ein bisschen in dieses Teenager-Thema zurück, was wir gerade eben schon hatten. Es gab eine Studie aus 2010, und da hat man herausgefunden, dass 180 Kinder-Cartoons, die sehr bekannt waren, dass davon 87% der weiblichen Charaktere als untergewichtig dargestellt wurden. Und natürlich, klar, das sind Cartoons, und das heißt ja nicht, dass man das immer 1:1 auf die echte Welt überträgt, aber es gibt auch andere Untersuchungen, wie eben die Studie, die wir vorhin erwähnt haben, die ganz klar zeigen, dass junge Frauen da ein sehr, sehr unrealistisches Bild von dem haben, was denn auch vielleicht gesund und gut für sie wäre. Und was vielleicht auch noch so eine Side-Note jetzt in Bezug auf die Studien ist, die ganz interessant ist, ich habe jetzt hier nicht mehr die genauen Zahlen, aber es war ein sehr, sehr großer Anteil in einer anderen Studie an Cartoon-Charakteren, bei denen man herausgefunden hat, dass wenn die als dicker dargestellt werden, dass die dann oft so ein bisschen dümmlich dargestellt sind und dass halt die schlanken Charaktere oft mit intelligent und interessanter dargestellt werden. Also auch diese Stigmatisierung ist extrem vorhanden, und das ist was meiner Meinung nach, was einfach auf allen Ebenen, ich kriege da wirklich, wenn ich das so auch erzähle, ich kriege da so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das auf allen Ebenen so extrem negativ finde, dass das was ist, was auch gesellschaftlich gesehen einfach verändert werden sollte. Und ich denke, das ist was, also gerade so die großen Zeichentrickproduktionsfirmen, die versuchen ja immer inklusiver zu werden, aber meiner Meinung nach auf eine total dumme und falsche Art und Weise. Aber ich denke, dieses Thema ist vielleicht eins, das sie immer noch ignorieren. Und vielleicht sollten die sich eher auf solche Themen konzentrieren, als auf den Schwachsinn, den die da heutzutage meistens abziehen, der niemandem irgendwie wahrscheinlich weiterhilft. Weil das ist wirklich ein Problem, weil sowas nimmt man natürlich immer mit. Und das sind ja Assoziierungen, die gerade Kinder oder Teenager dann auch nicht trennen können von der Wirklichkeit. Wahrscheinlich können es wir nicht mal als Erwachsene, dass wir einen Cartoon-Charakter sehen, dass wir dann die Trennung erkennen zu uns, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich auch solche Sachen oft nicht anschauen. Also hier seid euch bewusst, und das ist auch eine Lösung schon des Problems, dazu kommen wir später, aber kann ich schon mal vorwegnehmen, dass solche Sachen euch beeinflussen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr versteht, dass wir in einer Welt leben, die ein sehr, sehr schlechtes Body-Image für uns malt, an dem wir uns orientieren. Und das ist halt, bei Männern gibt es da schon auch Probleme, aber die meisten, die hier halt zuhören, sind Frauen. Und bei Frauen ist das Thema definitiv präsenter. Und man sieht auch in anderen Studien, dass diese Charakteristika, von denen ich gerade gesprochen habe, auch diese Verbindung von so ein bisschen dümmlich oder eben intelligenter, wenn sie dünner sind, und auch diese untergewichtige Darstellung, dass die bei männlichen Cartoon-Charakteren nicht so der Fall ist. Also hier gibt es definitiv einen Unterschied zwischen weiblichen Charakteren und männlichen. Und ich denke, das ist kein Geheimnis, dass die Gesellschaft gerade bei Frauen da mehr Druck ausübt auf das Körperbild als bei Männern. Die übt schon auch Druck bei Männern aus. Also siehe, keine Ahnung, Jason Momoa, Aquaman und so, sowas beeinflusst ja junge Männer auch. Aber bei Frauen ist es definitiv, und das zeigt auch die Datenlage, definitiv krasser. Jetzt zum Thema Social Media. Haben wir schon oft drüber gesprochen, dass Social Media sehr, sehr schlecht für das Body Image sein kann. Heißt es nicht, dass man jegliche Social Media Kanäle löschen sollte, aber es ist wichtig, den richtigen Umgang damit zu finden. Ihr müsst euch auch bewusst sein, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Influencer meistens einen Survivorship-Bias haben. Das bedeutet, dass Influencer nicht der Querschnitt der Bevölkerung sind, gerade die in der Fitness-Bubble, weil man wird, also viele Leute werden Influencer oder Content-Creator, kann man sagen, was man will, gerade in der Fitness-Bubble, weil sie eine sehr, sehr gute Genetik haben. Das ist einfach ein Fakt. Wir haben wahrscheinlich keine wissenschaftlichen Daten drüber, würde mich sehr, sehr schwer wundern. Aber es ist einfach ein Fakt. Weil, also das sehe ich auch als jemand, der da sehr, sehr viel Expertise in dem Gebiet hat. Wenn ich die Leute anschaue, man sieht schon, dass die eine extrem gute Genetik haben. Und da müsst ihr euch wirklich drüber bewusst sein. Weil wenn ihr Influencer gerade in der Fitnessbubble betrachtet und ihr denkt, dass das ein auch eine durchschnittliche Genetik ist, eine Sache ist, die für die meisten erreichbar ist vom Körper, gerade wenn die vielleicht schon länger trainieren, 3, 4, 5 Jahre oder 2 Jahre hart trainieren, weil es muss nicht jeder mal 10 Jahre trainieren. Nach 3 Jahren ordentlichem Krafttraining habt ihr 80-90% eurer Fortschritte erreicht. So, das heißt, wenn ihr selbst einen Influencer seht oder eine Influencerin, die seit 1,5 Jahren erst trainiert, aber richtig hardcore seit 1,5 Jahren und die eine sehr, sehr gute Genetik hat, dann ist sie schon sehr, sehr nah an ihrem genetischen Limit langsam angekommen, gerade nach dem 2. Jahr. Und wenn ihr das dann mit euch vergleicht und denkt, ja, okay, da kann ich auch hinkommen, aber ihr habt eine unterdurchschnittliche Genetik oder eine durchschnittliche Genetik, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr das auch schafft. Und das klingt jetzt natürlich sehr, sehr demotivierend, aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich versuche euch hier, und das ist meine Aufgabe, euch Realismus zu bringen, weil natürlich ist es wahrscheinlich für Reichweite und alles besser, wenn ich euch erzählen würde, was ihr hören wollt. So, hey, jeder kann das schaffen und jeder kann so und so aussehen. Aber das finde ich einfach, also das ist einfach nicht richtig. Und das heißt nicht, dass nicht jeder irgendwie einen fitten Körper haben kann und auch dann damit zufrieden sein kann. Aber dieses extreme Maß, was gerade weibliche Influencer, also männliche auch, aber was weibliche Influencer, die ja auch wahrscheinlich in einer höheren Anzahl da sind, also ich weiß nicht, was genau die Statistiken sind, aber ich würde jetzt mal so sagen, wahrscheinlich so 70-30, 80-20 im Vergleich zu Männern, gerade auf Plattformen wie Instagram, dann habt ihr da einfach ein sehr, sehr unrealistisches Bild von dem, was denn auch möglich ist. Und wenn man sich dann immer daran orientiert, dann kann es natürlich sehr, sehr schlecht fürs Body-Image sein. Besonders, weil viele von diesen Influencern auch noch nachhelfen. Das heißt, sie nehmen irgendwelche Präparate, die bei der Fettverbrennung helfen, die den Hunger unterdrücken. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Supplementen, sondern da rede ich schon von Sachen, die man eigentlich nur in der Apotheke bekommt oder irgendwo anders. Und das verändert das ganze Bild nochmal. Und die paar, die es nicht machen, und es sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, die es nicht machen, aber die es nicht machen, die haben eben diesen Survivorship-Bias. Das heißt, die haben eine sehr, sehr gute Genetik und die sind nicht der Querschnitt der Bevölkerung. Natürlich gibt es da auch ein paar, die eine ganz durchschnittliche Genetik haben. Auf jeden Fall. Aber ihr wisst ja nicht, wer von denen das ist. Und wenn man gerade so in diese Fitness-Bubble schaut und die sich gerade an denen orientiert, dann hat man das Gefühl, hey, die sind alle ultra fit, die haben alle einen super Körperfettanteil, alle super viel Muskelmasse. Das ist ja, eigentlich müsste ich das doch auch hinkriegen. Und das ist genau das, was ich meine. Das heißt nicht, dass, also ich will euch da wirklich nicht die Motivation nehmen, dass ihr fit aussehen könnt. Deswegen hoffe ich, dass ihr versteht, wie ich das meine. Ich rede wirklich von diesem Extremen, wie manche aussehen, weil manche sind ja so topfit in Shape, und fast, also sehr, sehr viele, und haben dann wirklich ein extrem, extrem unrealistisches Bild für die meisten. Und deswegen solltet ihr hier wirklich vorsichtig sein, mit, also wo ihr euch dran orientiert und auch wie ihr mit dem ganzen Thema umgeht. Aber wir kommen dazu später nochmal, wie ihr am besten mit Social Media umgeht. Aber ich wollte hier wirklich nochmal ausführlich drüber sprechen, weil es ein Root-Cause-Problem ist, was das Body-Image verursacht. Und das nächste Problem, was ihr hier habt, ist, dass solche sozialen Vergleiche, die nach oben gerichtet sind, immer problematisch sind. Das heißt, es tritt dann auf, wenn man sich mit jemandem vergleicht, der vermeintlich besser dran ist als man selbst, was ja in diesem Szenario oft der Fall ist. Ja, also es gibt ganz selten Leute, die als Fitness-Influencer bekannt werden, die eben nicht einen super Körper haben. Und das führt dann natürlich dazu, dass ihr euch immer mit Personen vergleicht, die in dieser Situation sozusagen besser dran sind, in Anführungszeichen, als man selbst. Und diese aufwärts gerichteten sozialen Vergleiche, die wir halt auf Social Media haben, weil jeder ja auf Social Media nur das Beste von sich zeigt, was total normal ist. Also es ist halt einfach super schwierig, wenn man auf Social Media aktiv ist, und ich weiß es ja selber, dass man irgendwie negative Situationen zeigt, weil da denkt man dann auch gar nicht dran. Und das ist ja ein ganz normales soziales Verhalten. Auch, keine Ahnung, das ist genauso, wie wenn man auf die Straße geht. So, da, wenn man weiß, dass andere Leute zuschauen, dann verhält man sich immer anders. Das ist total menschlich. Und das hat ja jeder, der auf Social Media Content postet. Das heißt, immer diese Erwartungshaltung, dass Content Creator das sehr, sehr realistisch zeigen sollten, ist sehr, sehr schwierig. Ich finde es gut, wenn es viele machen. Aber es ist nicht das, was wir erwarten sollten, sondern der eigentliche richtige Umgang kommt von beiden Seiten. Erstens, Content Creator sollten versuchen, sich dem bewusst zu sein und es dann realistisch zu teilen, so gut es geht. Aber gleichzeitig solltet ihr, die es konsumieren, den richtigen Umgang damit finden. Dazu kommen wir später nochmal. Und was halt dieses Social Media nochmal verstärkt, ist diese Internalisierung von Schönheitsidealen. Das heißt, dass Glück, Erfolg und Wohlbefinden ein Resultat eines dünnen oder eben muskulösen Körpers oder beides ist. Das verstärkt das Ganze eben nochmal, was eh schon ein Hauptproblem ist, wie so überhaupt so ein schlechtes Body-Image entstehen kann. So, also bis jetzt viel Negatives, aber es ist halt einfach so. Das Thema Body Image ist meiner Meinung nach in der Gesellschaft sowas von noch nicht angekommen. Und das sieht man ja an den Studien mit den Cartoon-Charakteren. Das sieht man an den Umfragewerten. Und deswegen ist es halt leider ein Thema, wo wir nicht wirklich viel Positives hervorheben können. So zum Stand sozusagen, wie die Ausgangslage von den meisten ist, weil sich auch die meisten noch nie wirklich mit dem Thema befasst haben. Heißt nicht, dass man das nicht verbessern kann. Und manchmal kommt es vielleicht auch so ein bisschen rüber, als wäre hier eine Diskrepanz da, weil es geht halt gerade im Podcast viel um Fettverlust, Muskelaufbau, Körperzusammensetzung verbessern. Und dann stellt man sich vielleicht die Frage, okay, widerspricht sich das nicht mit diesem Gedanken von einem positiven Body Image? Und das ist meiner Meinung nach genau der Knackpunkt, wieso es gerade in der Fitnessbubble noch nicht ankommt, weil es gibt immer zwei Seiten. Die einen, die total aufs Body Image scheißen, also die Content Creator, und das nicht aus einem bösen Gedanken machen, sondern einfach, weil wir sind so von äußeren Einflüssen getrieben, dass wir oft in so eine, entweder die eine oder die andere Seite reinrutschen. Und die sind halt dann oft in dieser Seite, okay, ich werde nicht zu dieser Wohlfühlbubble gehören, wo jeder sagt, hey, scheiß einfach auf alles und leb dein Leben und fühl dich wohl, weil da fühlen die sich einfach nicht. Das haben die vielleicht sogar schon mal probiert. Und da merken die, ey, damit fühle ich mich einfach nicht wohl. Und das ist ja auch zum Teil verständlich. So, und wenn dann das die Option ist, entweder so oder ich mache da gar nichts dafür und bin halt extrem und sage, ja, ich fühle mich wohl, weil ich einfach geil aussehe sozusagen, dann fehlt mir halt das in der Mitte. Und das, darum geht's, dass wir versuchen, und nicht nur versuchen, sondern das machen, dass wir das verbinden, weil meiner Meinung nach schließt sich beides gegenseitig nicht aus. Und das unterstützt die wissenschaftliche Datenlage auch gar nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Das sind separierte Themen. Die Art und Weise, wie ich halt über meinen Körper denke, ist wichtig. Und extreme Ansichten zu vermeiden, ist wichtig. Und einfach wachsam zu sein, dass wenn ich zum Beispiel eine extreme Diät mache, dass ich dann das einfach, dass ich educated bin und weiß, okay, ich beobachte jetzt das Verhalten bei mir. Ich mache viel Bodychecking zum Beispiel, schaue mich sehr, sehr viel im Spiegel an. Also zum Beispiel nach so einer extremen Diät und habe Angst zuzunehmen, dann muss mir das bewusst werden und dann muss ich möglichst früh gegensteuern. Deswegen ist ja auch für euch immer sinnvoll, dass ihr euch hier Themen reinzieht, die vielleicht nicht für euch akut relevant sind, aber über die ihr dann aufgeklärt seid und die dann dazu führen, dass dieses Problem gar nicht erst entstehen kann, weil ihr sofort wisst, wie ihr handeln müsst. Und meiner Meinung nach kann man fit aussehen und ein gutes Body-Image haben. Und das sollte eben verknüpft werden. Aber es geht meiner Meinung nach nicht getrennt. Und das ist eben auch das, wo ich so in der Zukunft hin will, mit dem, was ich mit meinem Content mache und generell, was alles befasst, Coaching und so weiter. Da will ich hin, dass ich euch eben diesen ganzheitlichen Weg aufzeige, weil bei mir ist ja im Endeffekt das Ziel von meinem Content, ist kurz gesagt, ich will einfach, so irgendwie vielleicht klischeehaft, wie das klingt, ich will einfach, dass ihr euch wohlfühlt. Das ist mein Ziel. Ich will euch dahin bringen, dass ihr euch wohlfühlt. Und da gehört eben dazu, das Body-Image und auch das Essverhalten zu berücksichtigen. Weil ich fühle mich nicht wohl in dem Moment, in dem ich einfach nur sage, ich sehe jetzt gut aus sozusagen. Ich sehe so aus, wie mein Ideal ist, wie ich mir das halt vorgestellt habe. Aber eigentlich fühle ich mich immer noch scheiße, weil ich muss auf das und das beim Essen verzichten. Und an so vielen Tagen fühle ich mich eigentlich auch nicht gut. Ich sehe nur eigentlich jetzt so aus, wie ich immer dachte, ich will aussehen, aber jetzt sehe ich so aus und jetzt fühle ich mich auch nicht wohl. Also genau das sind ja Szenarien, die ganz, ganz viele haben. Und einfach dieses Gefühl, angekommen zu sein und wirklich zu sagen, so jetzt, es passt alles, ich fühle mich wohl, es gibt kein irgendwie, wo ich jetzt noch hin will körperlich. Da bin ich jetzt ja zum Beispiel, also natürlich, klar würde ich manchmal sagen, hey, geil wäre es, wenn ich irgendwie noch 5 Kilo Muskeln aufbauen könnte. Aber das gibt meine Genetik einfach nicht her. So, und deswegen sage ich auch oft, hey, beim Training ich trainiere noch gern, ich gehe noch gern ins Fitnessstudio und so, aber das ist schon lange nicht mehr so, dass ich so intensiv trainiere wie früher, als ich eben noch diese Muskelmasse aufbauen musste, sondern jetzt halte ich die halt eher und bin froh, wenn ich hier und da mal noch ein bisschen Muskelmasse aufbaue. Aber ich fühle mich in meinem Körper einfach wohl sozusagen. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, da fühle ich mich irgendwie unwohl. So das, und auch beim Essen ist alles super entspannt, läuft alles nebenbei und trotzdem bin ich da, wo ich sein will. Und genau da will ich euch halt auch hinbringen. Und da gehört eben das Body-Image dazu. Und deshalb wird es hier im Content auch jetzt viel dazukommen und immer in allen Sachen noch mehr berücksichtigt werden. Ich habe es auch ja in der Vergangenheit immer versucht, mit reinzubringen. Aber das ist was ich definitiv in der nächsten Zeit noch extremer mit reinbringen will, weil es meiner Meinung nach einfach dazugehört, wenn es ums Thema Wohlbefinden geht und man kann das nicht ohne das Thema machen. So, das war es jetzt mal zum Theoretischen, zu den ganzen negativen Sachen, wie das entsteht, was für Probleme das mit sich bringen kann, auf was man achten sollte. Und jetzt geht es konkret auch mal an Ansätze, was ihr machen könnt und was ihr wahrscheinlich alle machen solltet. Und ich gehörte genauso dazu. Das ist auch was man wie alles andere immer regelmäßig machen muss, was jetzt aber nicht eine Riesenarbeit sein soll, sondern einfach Glaubenssätze oder Denkansätze, Strukturen, die man im Kopf hat, wie man denkt. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber, wie man das Body Image konkret verbessern kann. Wir unterteilen das in 4 Sachen, die ihr umsetzen könnt. Und die erste davon ist Kompetenz über den Körper schaffen. Was bedeutet das? Ich muss verstehen, welche Auswirkungen die Ernährung auf meinen Körper hat. Das heißt, was passiert wirklich, nicht hypothetisch, also so, was ist so ein Worst-Case-Szenario, sondern nein, was ist wirklich das, was passiert, wenn ich zum Beispiel mal einen Tag oder mehrere Tage mal mehr esse? Im Coaching machen wir das ganz, ganz oft. Erst in dem Gruppencall, den wir jetzt diese Woche hatten, haben wir ausführlich über das Thema gesprochen, dass man mal eine Phase auch testen muss. Was passiert denn, gerade bei den Leuten, die jetzt keine Diät machen, was passiert denn jetzt, wenn ich mal eine Woche mehr esse und dann vielleicht auch die nächste Woche automatisch ein bisschen weniger esse? Reguliert sich der Körper da selber? Schon mal kleiner Spoiler, ja. Also ihr müsst nicht immer jeden Tag gleich essen. Ihr müsst auch nicht immer jede Woche gleich essen. Ihr könnt auch mal 2 Wochen mehr essen, wenn ihr euer Gewicht halten wollt. Und dann mal die nächste Woche ein bisschen langsamer machen. So reguliere ich das ja selber in meinem Alltag auch. Also ihr müsst nicht das Gefühl haben, dass wenn ihr einmal zu McDonald's geht, dass ihr am nächsten Tag aufwacht und ein halbes Kilo mehr Fett habt. Und das ist das, was diese Kompetenz eben ist. Und ich denke, da seid ihr alle schon relativ weit, gerade wenn ihr den Podcast schon länger hört. Weil das ist ja genau das, was wir hier machen. Wir schauen uns viele so Szenarien an. Ihr lernt das wirklich zu verstehen, das Thema, wie funktioniert der Körper, was sind so die Resultate auf bestimmte Interventionen. Das heißt, was passiert, wenn ich im Überschuss bin, im Defizit und so weiter. Wie reagiert meine Aktivität, wenn ich das und das mache? Also ihr versteht den Körper schon sehr, sehr gut. Natürlich ist da auch noch das Wichtige, das wirklich zu verinnerlichen und eben nicht vom Worst-Case-Szenario auszugehen. Und da ist eben Exposition ein ganz, ganz kritischer Faktor, also kritisch im Sinne von wichtig. Und das ist auch eine Sache, die ich im Coaching dann mache, dass wir eben zusammen Situationen konfrontieren. Weil gerade bei Essproblematiken sieht man ganz klar in der Wissenschaft, dass der effektivste Ansatz Expositionstherapie ist. Also im Endeffekt, wenn ihr auch eine Verhaltenstherapie macht, dann wird in der Regel, wenn das eine sehr, sehr kompetente Person ist, wird in der Regel mit euch gemeinsam das Thema, was ihr bei der Essproblematik habt, konfrontiert. Und dann löst sich eben die Angst, weil ich merke, diese abstrakte Angst, die ich hatte, zum Beispiel, ich esse einen Burger oder mal auch eine Ebene runtergedacht, ich esse tagsüber was, ich faste jetzt nicht tagsüber. Ja, das führt nicht dazu, dass ich auf einmal zunehme oder dass ich vielleicht auch nicht mehr Gewicht verliere, je nachdem, was mein Ziel gerade ist. Nur wenn ich diese Exposition habe und diese hypothetische Angst konfrontiere und merke, dass da nichts Negatives passiert, dann lerne ich daraus. Weil wir Menschen sind zwar sehr, sehr intelligent und können uns das ja alles rational und logisch erklären. Aber ihr wisst selber, dass Ängste und Sorgen oft nicht rational sind, weil da eben der rationale Teil vom Gehirn nicht so stark involviert ist, sondern da sind eben mehr so passive Systeme in der Amygdala mit drin. Und deswegen ist halt diese Konfrontation, dieses wirklich dem Gehirn beibringen, hey, wir haben das jetzt gerade gemacht, keine Angst, da passiert nichts Negatives, das ist im Endeffekt das, was man machen muss. Und deswegen ist die Kompetenz zu erlangen, erstmal das Erste, also zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, aber dann auch die Exposition. Und das funktioniert halt oft alleine ein bisschen schwierig. Und deswegen ist meine Erfahrung auch, dass das gemeinsam halt oft leicht fällt. Also zum Beispiel im Coaching fällt es allen extrem, jetzt nicht extrem leicht, aber schon leicht, würde ich sagen, weil man einfach die Absicherung durch eine Person hat, wie zum Beispiel mich, deren Kompetenz man vertraut. Deswegen macht man ja auch gerade oft in der Verhaltenstherapie mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin so eine Exposition gemeinsam. Man wird da erstens nicht hingezwungen. Ja, also so eine Exposition sollte meistens dann freiwillig geschehen oder nur mit so einem kleinen Push. von der Person, die therapiert. Und dann fällt es viel, viel leichter. Das wisst ihr selber. Wenn ihr eine Angst habt und ihr habt irgendeine Person, die da mit euch dabei ist, dann konfrontiert ihr die Angst trotzdem immer noch selber. Aber ihr seid nicht komplett allein in der Situation. Oft kann man auch Ängste allein konfrontieren. Geht auch. Aber es ist meistens leichter, wenn wir es eben gemeinsam machen. Also sowas ist wichtig. Ja, zu verstehen auch, wieso steigt die Waage? Wassereinlagerungen, Salzzufuhr, Zyklus, Stress, vielleicht auch einfach nur mal Zufall, weil mehrere Faktoren zusammenspielen. Also auch nicht immer isoliert betrachten. Körperfett zu verstehen, dass es wichtige Funktionen hat, dass Frauen mehr essentielles Körperfett haben. Also solche Sachen, was ein normaler, gesunder Körperfettanteil für mich und meine Situation, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das, worüber wir jetzt gerade auch beim Thema Social Media gesprochen haben. Was ist meine Situation? Was ist mein Alltag? Was ist meine Genetik? Was ist ein normaler und gesunder und auch sustainable Körperfettanteil für mich? Diese Kompetenz über den Körper zu schaffen, ist so mal der erste Schritt, um das Body Image zu verbessern. Zweiter Punkt, relativ simpel vom Erklären her, und zwar Selbstbewusstsein unabhängig des Körpers fördern. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt einfach nur euer Selbstbewusstsein nach oben bringen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Spruch gehört, if you look good, you feel good, if you feel good, you play good. Das war von einem ehemaligen Footballspieler, der hat so diesen Satz geprägt. Und dann gibt es noch so Abwandlungen, if you look good, if you feel good, you get good results. Man kann das aber auch ein bisschen andersrum denken. If you feel good, you look good. Das kommt jetzt von mir, also dieses andersrum denken. Aber das ist im Endeffekt das, was diese zweite Sache, dieses Selbstbewusstsein steigern, beschreibt. Wenn du dich gut fühlst, dann siehst du auch für dich selber besser aus. Und das kennt ihr vielleicht. Ihr habt irgendwie, alles läuft so gerade, dann fühlt man sich gut und dann sieht man auch besser aus für sich selber. Also man hat ein besseres Body-Image, weil man gerade selbstbewusster ist, weil alles läuft. Aber im Gegenteil, also ganz anders, wenn irgendwie gerade nichts so läuft und man auch keine Sachen macht, die einem Spaß machen und die einem Selbstbewusstsein geben, dann sieht man auch noch irgendwie an dem Tag scheiße aus und fühlt sich schlecht, dann entsteht so eine Negativspirale. Das heißt, unabhängig von dem, wie man aussieht, also das Selbstbewusstsein sollte jetzt nicht sein, ich nehme jetzt ab, um selbstbewusster zu sein, um mein Body-Image zu verbessern. Wie gesagt, das Thema sollte man auch immer berücksichtigen, aber das ist es, bei diesem Tipp ist es nicht die Vorangehensweise, die wir wählen, sondern hier bei dem Selbstbewusstsein geht es darum, abseits des eigenen Körpers das zu fördern, also nichts, was mit dem Körper zu tun hat. Und da könnt ihr einfach überlegen, okay, was gibt mir Selbstbewusstsein, was macht mir Spaß und was sind auch Sachen, die ich gut kann oder wo ich auch was dazu lerne und auch Fähigkeiten einfach bekomme und dadurch dann selbstbewusster werde. Wenn ich zum Beispiel mit Malen anfange und ich werde immer und immer besser, das kann mein Selbstbewusstsein steigern. Oder ich schreibe irgendwie an einem Buch, keine Ahnung, das irgendwie dann immer besser wird, oder wo ich merke, hey, ich kann ganz schön gut schreiben, oder ich mache irgendwie mal eine Sportart, ich probiere mehrere Sachen aus und merke dann, hey, bei der Sportart bin ich richtig gut oder ich fühle mich richtig gut und so weiter. Also kreative Sachen, alles Mögliche, einfach nur Aktivitäten, die euch ein gutes Selbstbewusstsein geben. Diese fördern und diese öfter machen, ist definitiv sehr, sehr positiv für euer Body Image. Dritte Sache, den Körper unabhängig von der Optik schätzen. Und das ist, denke ich, das, was ihr vielleicht schon mal am ehesten auf Social Media gehört habt, wenn es um das Thema Body Image geht. Und das finde ich auch gut. Also ich versuche nicht immer alles so zu kritisieren, was ich so bei anderen Content-Creatern sehe. Und das ist was ich definitiv sagen muss, sehe ich schon häufiger auf Social Media. Und zwar ist eben die Bewertung oder die Schätzung des Körpers unabhängig von der Optik. Da könnt ihr einfach überlegen, was kann mein Körper gut? Zum Beispiel mal den Heilungsprozess während einer Erkältung beobachten oder wenn ihr eine kleine Schnittwunde habt, mal schauen, wie schnell das zuheilt und wie krass es eigentlich ist, dass der Körper das alles kann, so klischeehaft, wie das halt klingt. Ja? Oder mal nach dem Essen zu beobachten, dass man was verdaut, wenn man das vielleicht auch hört und sich dann auch mal überlegt, hey, ich esse jetzt gerade was, ich nehme irgendwas auf die Gabel, es geht in meinen Mund rein und später habe ich Energie, um mich zu bewegen oder nachzudenken, wie krass ist es eigentlich, dass da ist so ein Haufen von Essen und mein Körper macht daraus einfach Energie, mit der ich später irgendwie ein Kreuzworträtsel lösen kann. Also dieses Verständnis dafür, dass der Körper eigentlich richtig krass ist und dass man den schätzen sollte. irgendwie, wenn man eine kreative Situation hat, wo man irgendwas kreativ gelöst hat, das ist ja auch der Körper, das zu schätzen. Oder auch mal sportliche Leistungen. Achtung, hier den Fokus auf sich selbst zu nehmen und nicht, was man im Vergleich zu anderen kann, sondern wenn man jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, 3 Kilometer gelaufen ist, also gejoggt ist. Einfach mal nicht zu sagen, ja, okay, aber auf Instagram laufen irgendwie gerade alle 10K. Sondern zu sagen, hey, wie krass, dass 3 Kilometer mein Körper mich da hinbringt, dass ich das überhaupt kann. Also wirklich zu lernen, den Körper unabhängig von der Optik zu schätzen für all das, was er macht. Und ja, das klingt immer so ein bisschen klischeehaft und ist für manche vielleicht auch so was Esoterisches oder schwierig umzusetzen. Aber versucht es mal. Versucht es mal regelmäßig, euch dran zu erinnern und auch diese positiven Aspekte einfach hervorzuheben und das auch so ein bisschen zu romantisieren. Also selbst wenn ihr das irgendwie klischeehaft und esoterisch findet, dann versucht es mal auf eine andere Art und Weise zu sehen und da umzudenken, weil es ist einfach wichtig und das ist was, was eigentlich immer präsent sein sollte, dass wir das eben schätzen, um unser Körperbildnis einfach zu verbessern. Und der letzte Tipp, ich habe es vorhin schon angeteasert, Social Media richtig nutzen. In der heutigen Zeit einfach super, super wichtig, weil komplett Social Media nicht zu nutzen, kann man probieren. Ich habe Freunde gehabt, die haben es mal komplett gelöscht, die haben es dann irgendwie am Schluss alle wieder. Manche machen es immer phasenweise, finde ich auch nicht schlecht, um mal so ein bisschen Abstand zu bekommen. Was auch immer ihr da macht für euch selber und was funktioniert, macht es weiter. Aber ich denke, dass hier nicht die Lösung ist, dem Ganzen für immer zu entfliehen sozusagen, was wahrscheinlich nicht immer möglich sein wird, sondern der richtige Umgang, wie bei so vielen Sachen. Anstatt einer Sache aus dem Weg zu gehen, den richtigen Umgang zu lernen. Und da ist eine Sache, die ich euch schon immer empfehle. Nummer 1 Tipp, Leute, die für euch ein schlechtes Essverhalten oder Body-Image promoten, entfolgen oder erstmal stummstellen. Und hier ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass ihr nicht auf Sachen, die euch in Anführungszeichen triggern, sensibel reagiert und dann den Sachen aus dem Weg geht. Weil das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einer Person folgt und die eurer Meinung nach eigentlich ein gutes Essverhalten hat und auch eigentlich ein ganz gutes Body-Image promotet, die aber ab und zu mal davon spricht, dass sie eine Diät macht. Natürlich in einer Phase, wo ihr sehr, sehr sensibel auf sowas reagiert, wo ihr vielleicht wirklich eine aktive Essstörung habt oder merkt, ey, mein Essverhalten ist gerade super, super schlecht, mein Body-Image ist super, super schlecht. Okay, da macht es vielleicht Sinn, mal phasenweise solchen Situationen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber auf Dauer wird es nie die Lösung sein, dass ihr jede einzelne Sache, die euch daran erinnert, aus dem Weg geht. Weil dann entfolgt ihr der Person und dann macht ihr irgendwie einen Fernseher an und dann kommt irgendwie eine Werbung für, keine Ahnung, zum Abnehmen oder irgendwas anderes. Ihr hört eine Unterhaltung irgendwo mit und dann kommt das Thema wieder und dann habt ihr so Angst davor, weil ihr seid dem ja davor so aus dem Weg gegangen, dass es dann noch viel, viel schlimmer ist, weil dann, oh mein Gott, jetzt hat jemand gesagt, ich darf nicht hinhören. So, also ihr gebt diesem Trigger ja viel, viel mehr Macht, wenn ihr dem aus dem Weg geht. Und wie gesagt, man muss sich nicht mit diesen, wenn dieser Trigger da ist, muss man sich ja nicht komplett die ganze Zeit aussetzen. Aber in einem gewissen Maße macht es definitiv Sinn, auch hier so eine leichte Exposition zu haben und nicht immer zu vorsichtig zu sein. Wenn ihr aber vom gesamten Verhalten einer Person bemerkt, dass die ein super restriktives Essverhalten hat, dass sie zum Beispiel immer nur zu bestimmten Uhrzeiten isst und auch immer sagt, hey, esst nur zu diesen bestimmten Uhrzeiten, weil das ist halt leider der Hauptfaktor zum Beispiel für Binge Eating, also dieses Time-Delayed Eating, dass man sagt, ich esse nur zu bestimmten Uhrzeiten. Deswegen ist auch die beste Maßnahme, also kurze Side-Note bei Binge Eating, etabliert man in der Therapie als allererstes, bevor man irgendwas macht, erstmal eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur, also alle 3-4 Stunden zu essen, ob man hungert oder nicht. So, also solche Sachen. Oder ihr merkt, dass die Person nie auswärts essen gehen kann. Oder ihr merkt, dass die Person immer nur bestimmte Lebensmittel isst oder nur bestimmte Lebensmittelgruppen. So, und hier ist auch wichtig, dass ihr, finde ich, darauf achtet, wie die Person das kommuniziert. Weil wenn jetzt zum Beispiel eine Person fastet, was jetzt ja dieses Time-Delayed Eating ist, aber das nicht so an euch herangibt, dass ihr nur noch das machen solltet, sondern auch sagt, hey, ihr könnt auch euch anders ernähren und das funktioniert. Oder ihr bemerkt auch eine Person, die nur bestimmte Lebensmittelgruppen isst und das einfach selber gerne macht, aber euch immer wieder sagt, hey, müsst ihr nicht so machen, es geht auch so und so. dann würde ich auch nicht sagen, müsst ihr dieser Person unbedingt entfolgen, weil die lebt es ja dann auch nicht vor und dann ist es wieder ein anderes Thema. Also hört da vielleicht auch so ein bisschen auf euer eigenes Gefühl, wie ihr das Verhalten von der anderen Person einstuft und achtet mal auch auf eure Gedanken im Alltag, ob ihr dann das, was ihr bei der Person beobachtet, mit in euren Alltag nehmt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ihr schon auch schaut, ist es wirklich was, was ich so mitnehme oder ist es was, was eigentlich so nebenbei läuft und ich beobachte das zwar, aber eigentlich juckt es mich nicht wirklich. Also hier wirklich nicht zu extrem sein, nicht sobald eine Person was anders macht als ihr, dann auch sagen, oh, jetzt muss ich der entfolgen, weil Kilian hat gesagt, sobald jemand irgendwie fastet oder so, entfolgt der Person, also das meine ich nicht, sondern wenn ihr merkt, dass dieses Verhalten auf euch abfärbt und das halt so extrem ist, dass ihr das Gefühl kriegt, ich muss das machen, weil sonst alles andere funktioniert nicht. So, weil genau diese Sachen promoten eben ein schlechtes Body-Image für euch und dann macht es schon Sinn, diesen Personen zu entfolgen oder vielleicht erstmal stumm zu stellen und auch ganz, ganz wichtig, dann beobachten, ob das hilft. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Macht es mal und dann schaut doch mal, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht und schaut einfach mal, was für Auswirkungen das bei euch hat. Auf der anderen Seite macht es auch Sinn, mehr Leuten zu folgen, die ein realistisches Bild und ein gutes Essverhalten vermitteln. Habe ich auch schon mal in der Story ein paar Shoutouts gemacht von Leuten, wo ich finde, dass die ein sehr, sehr gutes Essverhalten auf Social Media promoten und von denen man sich vielleicht eher ein Vorbild nehmen sollte, weil das ja genau das Gegenstück dazu ist von dem, was mich in so ein schlechtes Body-Image reinbringt. Also hier einfach darauf zu achten, dass die Person nicht immer perfekt aussieht, nicht immer zu gleichen Uhrzeiten isst, nicht immer die gleichen Lebensmittel isst, also nicht immer die gleiche Menge isst. Ja? Also solche Sachen, dass ihr merkt, okay, die Person hat vermutlich ein gutes Essverhalten, oder es wirkt zumindest so auf mich. Und im Zweifelsfall müsst ihr einfach einen guten, gesunden Menschenverstand benutzen oder halt das, was wir jetzt hier auch immer wieder lernen werden. Also wir werden auch ganz, ganz viel in Zukunft noch so über wirklich ernstere Essproblematiken reden und dann lernt ihr eh da schon so ein bisschen noch besser das einzuschätzen als jetzt eh schon und nicht nur zu sagen, okay, restriktiv, ja, nein, weil es gibt noch so viele andere Facetten, wie jetzt zum Beispiel das mit den regelmäßigen Mahlzeiten. Ich denke, das wussten die meisten vielleicht noch nicht, dass das so ein Hauptpunkt sein kann. Und dann einfach auch weniger Zeit auf Social Media verbringen, das macht immer Sinn. Und sich einfach, ganz, ganz wichtig, bewusst sein über diese Fake-Influencer-Welt. Das heißt nicht, dass jeder Content-Creator oder Influencer fake ist, das meine ich damit nicht, sondern dass es einfach viele davon sind. Und das haben wir in der echten Welt genauso. Und da habt ihr halt, ihr sitzt ja nicht bei anderen Leuten, die auch irgendwie außerhalb, wenn man die trifft, so richtig fake sind, alles nur so aufgesetzt ist, da sitzt ihr bei denen auch nicht irgendwie 24/7 daneben, aber auf Social Media eben schon. Oder man hat zumindest das Gefühl, gerade über so Stories und so weiter wird man ja so mitgenommen, dass es einfach anders ist. Also dieses, dass manche Leute einfach was sehr, sehr anderes porträtieren, als sie dann wirklich sind und auch wie sie aussehen und so weiter mit Filtern und allem, was dazu gehört, was, wie gesagt, ich habe vorhin ja schon gesagt, ist ganz normal, aber ihr müsst euch darüber bewusst sein. Ihr müsst aber bewusst sein, dass das, was ihr hier seht, nicht die echte Welt ist. Und das ist schon mal ein Schritt zur Lösung, sich das einfach immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. So, das war's für die Folge heute. Denkt dran, wirklich, Body Image betrifft fast alle von uns, besonders halt die in der Fitnessbubble, also wir im Endeffekt, weil sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, auch wenn jetzt nicht irgendwie ins Fitnessstudio geht, aber mit der Fitnessbubble meine ich halt alles, was so um Ernährung, Aktivität, Sport und so weiter geht. Das betrifft einfach alle von uns und ihr müsst euch einfach bewusst sein, ohne ein gutes Body-Image werdet ihr euch vermutlich nie zu 100% wohlfühlen. Und es gibt Leute, die müssen gar nicht drauf achten und die fühlen sich einfach super, super wohl. Und ja, seid froh, wenn es so ist bei euch. Aber das ist halt bei den meisten nicht der Fall. Schätzt euren Körper, vergleicht euch nicht mit anderen, nehmt das Thema ernst, vermeidet auch so einfach extreme Sachen wie Bodybuilding-Contests, extremer Social-Media-Konsum, so auch das Hypen von Influencern, wie die aussehen, dass sie dafür gefeiert werden und so eine Scheiße. Also wirklich, vermeidet diese Extreme. Das ist so eine oberflächliche Welt einfach und ein bisschen Oberflächlichkeit werden wir wahrscheinlich nie rauskriegen, das ist halt einfach so, aber versucht euch da nicht drin zu baden in dem Ganzen, wie das auch dargestellt wird, auch so, wenn man halt wieder so Sachen sieht wie Fibo, früher war das ja noch viel, viel extremer, wo dann Leute bejubelt werden und so, die eine krasse Form haben Und natürlich kann man dann immer sagen, ja, hey, man feiert die Person für die Disziplin, aber ja, dann kann man sich auch ein bisschen mit dem Thema freier Wille auseinandersetzen und dann merkt man auch relativ schnell, dass es nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern einfach nur ein Resultat aus vielen verschiedenen Sachen, Genetik, äußere Einflüsse, Upbringing und so weiter ist. Und dann ist es, sollte man auch nicht so sich selber so hypen, wenn man jetzt irgendwie einen krassen, fitten Körper hat, weil, ja, wie gesagt, also wenn man sich mal ein bisschen mit so Freiwille und so befasst, dann ist es eh ein sinnloses Thema, aber auch so, abseits davon, ist einfach meiner Meinung nach total affig, diese Oberflächlichkeit und ich würde euch empfehlen, sobald ihr sowas bemerkt, dass ihr da irgendwie selber so reinfallt, dann distanziert euch einfach davon, weil es bringt euch ja auch nichts und es bringt euch für euch selber nichts und ihr werdet dadurch nicht irgendwie mehr geliebt von Menschen, die euch wichtig sind. So, also diese ganzen Klischeesachen, es ist halt einfach so. Und deswegen achtet auf euer Body Image. Wir werden in der Zukunft, wie gesagt, immer wieder präsenter hier drüber sprechen. Ich werde es so gut es geht hier noch mehr reinbringen. Ich habe mir erst gestern oder vorgestern, als ich auch die Podcast-Folge vorbereitet habe, 5 wirklich, wirklich schwere Brocken, also 5 Literaturwerke geholt zum Thema Essstörungen, die wirklich, wirklich heavy sind, aber an denen ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen ausbeißen werde, damit ich euch da einfach, auch wenn das dann diese Extreme sind, trotzdem mitnehmen kann und das alles hier in den Content integrieren kann, weil selbst wenn es hier nicht um Essstörungen gehen wird, vorerst, ist es ja trotzdem, wenn wir diese Mechanismen verstehen, auf unterster Ebene, also ihr müsst es so verstehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein schlechtes Essverhalten hat, dann ist es ja, ist es vielleicht eine echt richtig scheiß Beschreibung, aber wie so ein Zehntel von einer Essstörung. Ja, genauso wie wenn jemand mal irgendwie eine schlechte Phase im Leben hat, dass es dann, man sagt, okay, das ist wie so ein Zehntel von einer Depression. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Es ist so die unterste Ebene und kann dann immer so übergehen in das andere. Das heißt, wenn ich Maßnahmen vornehme, die dieses Extrem behandeln und die Ursache von dem Extremproblem lösen, dann bin ich mit meinem Ein-Zehntel-Problem schon richtig auf der sicheren Seite. Und deswegen befasse ich mich da auch mit Literatur, die eigentlich über dem ist, was wir machen müssen. Aber wenn wir halt das umsetzen oder auch Sachen davon, dann müssen wir auch immer nicht alles umsetzen. Das ist ja das Gute, wenn wir so eine richtig effektive Strategie für das Extremszenario haben. Dann glaube ich, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, das auch hier in den Content zu integrieren. Gebt mir auch bitte Feedback per DM, ob ihr solche Themen in der Zukunft überhaupt wollt. Ihr werdet aber nicht drum rumkommen, weil ich werde es in den Content integrieren, weil es einfach meine Philosophie mittlerweile ist. Aber mich interessiert es trotzdem, wie ihr über dieses Thema denkt, auch so dieses, was ich jetzt hier angesprochen habe, ein realistisches Bild von sich haben und vielleicht nicht denken, dass man so ein Extrem unbedingt erreichen muss. Also wie ihr selber drüber denkt, ob euch sowas demotiviert, ob ich das vielleicht ein bisschen anders kommunizieren soll oder ob euch das vielleicht sogar gut tut. Einfach so ein bisschen, wie eure Gefühlslage da ist, weil da ist es halt für mich super, super wichtig, Feedback von euch zu bekommen, weil sonst das Real Feedback bei solchen Themen habe ich halt nur aus dem Coaching. Und das sind dann natürlich auch keine Tausenden von Personen, anders jetzt wie halt hier, wo ich dann wirklich eine größere Gruppe habe, wo ich einfach sehe, okay, das sind jetzt nicht nur so Einzelfälle, sondern dass ich mir immer und immer sicherer sein kann, okay, so und so sollte ich das kommunizieren. Deswegen gebt mir da bitte wirklich bei diesem Thema viel Feedback, wenn ihr wollt, einfach eine kurze Instagram-DM schreiben, wie euch das gefallen hat, ob ihr es verstehen konntet, ob es irgendwie, wie gesagt, auch demotivierend war, damit ich da einfach noch mal ein bisschen mehr Einblicke in euch habe, wie ihr einfach über das ganze Thema denkt und wie das auch bei euch ankommt und wie ihr das dann logischerweise auch, weil es auf eine entsprechende Art und Weise ankommt, umsetzen könnt. So. Das war alles für die Folge. Bleiben knapp unter der Stunde, wenn es jetzt hier von der Zeit gut rausläuft, so wie ich sehe. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao.